Seit etlichen Wochen werden täglich von den Politikern aller Couleur, von Presse, Funk und Fernsehen bild- und wortreich darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine globale Hungerkatastrophe eintreten könnte, beziehungsweise schon eingetreten ist und ein dringender Handlungsbedarf nach sich zieht. Dieser Handlungsbedarf lässt sich nicht mit Spenden aufrufen, wie bei Tsunami- und Dürreopfern, an die Bevölkerung bedienen, sondern er ist eine Herausforderung für die versammelte Staatenwelt und ihre globalen Institutionen wie die G8, der IWF, die Weltbank und andere. Wie konnte es dazu kommen?
Ja, wie kommt's, dass das Thema Hunger zurzeit so aktuell ist in der Presse? Da will ich mal ein paar Überlegungen zu anstellen. Also dass die Hungernden, da gibt es ja nicht wenige von dieser Welt, von Politik und journalistischen Dolmetschern in der demokratischen Öffentlichkeit in den Rang einer Katastrophe gehoben werden, wie der Bernd gerade gesagt hat. Dass also fast täglich die Nachrichten und Zeitungen sich mit diesem Thema befassen, seitenweise Analysen über die Ursachen in den Wirtschaftsteilen zu finden sind, das liegt sicher nicht einfach daran, dass es Leute gibt, die sich nicht ernähren können. Das ist nämlich nichts Neues. Der Hunger von etlichen Millionen Leuten, die es nie auf die ersten Seiten der Zeitungen geschafft haben, zurzeit werden ja Summen von Hunderten von Millionen von Hungerleidern kolportiert. Also diese Millionen begleiten den Kapitalismus seit eh und je. Das ist wirklich nichts Neues. Der Hunger wird auch begleitet seit eh und je. Dafür gibt es extra Institutionen, zum Beispiel die Welthungerhilfe. Schon das, dass es die als Dauereinrichtung gibt, zeugt ja schließlich davon, dass vom Hunger als Dauerproblem ausgegangen wird. Hunger gehört dazu. Dieser Verein, also die Welthungerhilfe, genauso wie gibt es noch hunderte andere ähnlich karitative Organisationen, wie zum Beispiel Miserior, Brot für die Welt und so weiter, die kümmern sich, wie die Namen schon aussagen, mildtätig um den Ausschuss von der Weltbevölkerung. Das ist einfach unterstellt, dass es massenhaft Leute gibt, die sich nicht ernähren können, die außer diesen Almosen keine anderen Mittel haben, um zu überleben. Das ist unterstellt und um die kümmern sich diese Sorte von karitativen Vereinen. Gestorben wird übrigens täglich dabei und gut, da gibt's halt auch etliche Millionen. Das ist, wollte ich sagen, der Normalzustand eines Weltmarkts. Der Hunger gehört dazu und wird in der Regel als eine bedauerliche Begleiterscheinung gewürdigt. Man kennt das, der Bernd hat schon den kleinen Hinweis gemacht, vor allem aus der Weihnachtszeit, wenn alljährlich mit Spendenaufrufen die Hungerleider wieder ins öffentliche Bewusstsein gerufen werden. Das ist diesmal nicht der Fall. Es gibt keine Spendenaufrufe, es gibt eher, es werden Ausschüsse vom IWF gegründet etc., die sich mit dieser Frage zu beschäftigen haben. Mit der normalen Sorte von Hunger haben die Politiker aller Herren Länder kein Problem. Damit konnten sie und können sie die ganze Zeit gut leben. Warum also die aktuelle Aufregung? Wieso schaffen es heute die Hungernden auf Seite 1 der Tageszeitung? Zu einer von der Politik und Öffentlichkeit ausgerufenen Katastrophe wird der Hunger durch seine neuerlich gewaltige Progression. Das ist schon mal der erste Punkt. Es sind sehr viel mehr Länder betroffen als die üblichen, vor allem die in Afrika beheimateten Hungerstaaten. Inzwischen ist es so, dass auch aufstrebende Schwellenländer wie China oder Indien nicht bloß einen enormen Wirtschaftsaufschwung, sondern auch einen enormen Aufschwung des Elends vermelden. Dort gibt es also offenbar auch eine immer wachsende Zahl von Leuten, die waren zwar auch gestern schon arm, aber auf irgendeine Weise waren die noch in der Lage, sich ein essbares Existenzminimum zu verschaffen. Heute gehören diese Leute zu den Unterernährten und sind vom Hungertod bedroht. Also das ist der erste Punkt, die Zunahme überhaupt der Massen der vom Hunger Bedrohten, weswegen es gerade so als aktuelle Katastrophe ausgerufen wird. Zum anderen, und dies ist der zweite, vielleicht der entscheidende Gesichtspunkt, der dem aktuellen Hunger zu diesen Schlagzeilen verhilft, begnügt sich diesmal der Hunger offensichtlich nicht mit dem stillen Protest des Verhungerns, sondern macht sich von Kalkutta in Indien bis nach Johannesburg in Südafrika in Hungeraufständen, Plünderungen von Geschäften und so weiter geltend. Von Haiti wurde bereits berichtet, dass die Regierung gestürzt ist. Die besorgte Presse hat es ausführlich vermeldet. Also, es geht offenbar um eine Hungersnot neuen Typs. IWF-Chef Strauss-Kahn hat dazu Folgendes zu vermelden. Zitat: Es besteht die Gefahr von Kriegen. Das Schlimmste liegt vielleicht noch vor uns. Die Menschen richten sich in Hungerrevolten gegen ihre Staatsführungen. Sie bringen demokratisch gewählte Regierungen zu Fall, wie jüngst in Haiti. Die Welt muss begreifen, dass diese Krise extrem schwerwiegend ist. Zitat Ende, zitiert aus dem Internet von der FAZ. Also soweit Strauss-Kahn anlässlich des jüngsten IWF-Treffens, wo dieses Thema behandelt wurde. Ich meine eine bemerkenswerte Klarstellung, was die öffentliche Sorge in Bezug auf diesen Hunger angeht. Dass sich Hungerrevolten gegen Staatsführungen richten und gar demokratisch gewählte Regierungen zu Fall bringen, also eingerichtete Gewaltverhältnisse im Innern von Staaten und dann möglicherweise auch zwischen den Staaten gefährden. Das ist es, was die Politiker beunruhigt. Darin diagnostizieren die Verantwortlichen aus den Chefetagen von IWF, Weltbank und auch die in diesen Institutionen versammelten imperialistischen Nationen die Krise für die gesamte Weltordnung. Die sehen sie nämlich in Gefahr und fühlen sich deswegen auch herausgefordert. Diese Krise ist es, die sie wieder in den Griff bekommen wollen.
Gut, du hast ja schon darauf hingewiesen, sie nehmen die Sache recht ernst. Ernst in dem Sinn, dass sie nicht ein paar Leuten, die sich schlecht ernähren können oder gar nicht mehr ernähren können, jetzt endlich mal unter die Arme greifen wollen, sondern weil viel mehr auf dem Spiel steht. Die Hungernden haben sich nämlich zum Teil in Regionen, auf die man sich bisher ganz verlässlich, die man sich verlässlich eingerichtet hatte im Weltmarkt, selbst in diesen Regionen machen sich die Leute auf und bringen die Verhältnisse durcheinander. Das bringt dann die Verantwortlichen, wie eben zitiert zum Beispiel den Herrn Strauss-Kahn vom IWF, aber auch die Entwicklungsministerin Heidi Wieczorek-Zoll, um nur die zweimal zu nennen. Also die Verantwortlichen aller Herren Länder machen sich auf die Suche nach den Ursachen dieser unschönen Entwicklung, die ihren Weltmarkt samt dazugehöriger politischer Ordnung durcheinander zu bringen droht. Und dabei geben sie durchaus interessante Auskünfte über die modernen Formen des Welthungers zum Besten. Interessant nämlich in der Hinsicht, dass diesmal nicht einfach Naturkatastrophen und Ähnliches für den Massenhunger und das Massensterben herhalten müssen. Die waren ja in dem Sinn auch noch nie Grund für den Hunger, Wenn es irgendwo eine Dürre gegeben hat, hätte man ja locker mit anderen Lebensmitteln, weil die dort nicht mehr produziert werden könnten, aber an anderer Stelle produziert werden können, hätte man die Leute ja füttern können. Also das war auch nie der Grund des Hungers. Aber diese ansonsten immer bilderreich in Szene gesetzten Ursachen für Massenhunger und Massensterben kommen diesmal gar nicht vor. Stattdessen wird diesmal die Explosion der Lebensmittelpreise verantwortlich dafür gemacht, dass sich arme Schlucker in revoltierende Hungernde verwandeln. Ich mag jetzt die ganzen Zahlen, die täglich in der Zeitung geboten werden über die Explosion von Preisen für Weizen, Reis, Mais und andere Grundnahrungsmittel, das mag ich gar nicht aufzählen. Das hat sicherlich jeder aus der Presse mitbekommen. Also, es wird immer darauf gedeutet, die Lebensmittelpreise sind explodiert und schwupps gibt es eine ganz neue Kategorie von Hungernden, erstens in der Masse und zweitens an Orten, von denen es man bisher nicht gewohnt war. Und dann werden natürlich lauter Belege ins Feld geführt und diese Belege, das ist ganz witzig, die benamsen jetzt lauter Weltmarktzusammenhänge und Weltmarktwirkungen und das muss man sich mal vor Augen führen. Zum Beispiel erfährt man Folgendes. In einer FAZ, das liegt schon etwas länger her, am 11.04. habe ich zum Beispiel folgende Überschrift gefunden und die gibt eigentlich erstmal ein Rätsel auf. Da heißt es, mehr Hunger durch besseres Essen. Erläutert wird das damit, dass die gestiegene Nachfrage nach höherwertigem Essen in einer Reihe von Ländern, zum Beispiel Brasilien, Indien und China, an anderen Enden der Welt zum Anwachsen des Elends führt. Da fragt man sich schon, ja, wie soll denn das gehen eigentlich? Ja, dann heißt es, Getreide und so weiter wird nicht mehr zu Brot verarbeitet, sondern damit werden Rinder gezüchtet, also es geht in die Fleischproduktion. Nur die Logik, die da angesprochen wird, heißt dann, so, wenn die einen besseres Essen bekommen, wenn also die Nahrungsmittelproduktion so aussieht heutzutage, dann ist ja, das ist offenbar ein Zusammenhang, den es gibt, dann ist es klar, dass an anderer Stelle der Welt so und so viele Leute nichts mehr sich kaufen können. Nichts mehr an ihr normales Essen zum Überleben herankommen. Das gibt zu denken. Zum anderen wird berichtet vom vermehrten Einsatz von Agrarprodukten für Biotreibstoff. Auch das soll, zwar umstritten, aber es gibt welche, die behaupten das, an anderen Enden, an anderen Stellen auf der Welt Hunger hervorrufen. Erläutert wird das damit, 30% des amerikanischen Maisanbaus fließt in die Herstellung von Biosprit und direkt im Nachbarstaat in Mexiko können sich immer weniger Leute ihre Tortillas leisten. Ja, scheint offenbar so zu sein, dass die Herstellung von Mais und ihre Verwendung für Biosprit kapitalistisch, also marktwirtschaftlich gesehen attraktiver ist, als es an irgendwelche mexikanischen Bauern zu verfüttern. Nächster Punkt. Da wird man ganz offiziell darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Ausbau der europäischen Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten zu einem Global Player des Weltmarkts für Agrarprodukte mit dazu beigetragen hat, dass halbe oder ganze Kontinente landwirtschaftlich brachgelegt wurden, und da auch wieder mit der Begleiterscheinung notorischer Hungerleider. Also es wird bebildert damit, ja wenn man hier so billig produzieren kann, warum sollte dann in Afrika eine Produktion, die viel teurer ist, noch überhaupt stattfinden, wenn man sich das Zeug doch kaufen kann. Jetzt stellt man ja fest, ja, jetzt können sie es gar nicht kaufen, aber die Produktion dort findet gar nicht mehr statt. Und man fragt sich, hat man nicht hier in Europa zum Beispiel einen Fehler gemacht, indem man dazu beigetragen hat, dort unten alles brachzulegen. So, jetzt vermehren sich die Hungerleider in exorbitantem Maß. Und jetzt gibt es die alternative Erklärung, die heißt, ja, in den letzten Jahren sind in der EU unglaublich viele Flächen, die bisher zur landwirtschaftlichen Produktion zur Verfügung standen, stillgelegt worden. Und das, ich zitiere jetzt Herrn Landwirtschaftsminister Seehofer, um die Überschüsse bei Milch, Butter und Fleisch zu bekämpfen. Also offenbar, es ist nicht das Problem, dass man das Zeug nicht hätte oder nicht produzieren könnte, sondern es hat sich nicht gelohnt. Und jetzt stellt man fest, es gäbe eigentlich lauter Abnehmer dafür. Weiterer Punkt, der mitgeteilt wird. Ich habe alles den aktuellen Tageszeitungen entnommen. Also ich habe hier keine Geheimquellen oder Geheimtheorien, sondern das ist alles nachzulesen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Länder der Dritten Welt oder der früher einmal sogenannten Dritten Welt sehr konsequent darauf verpflichtet worden sind, ihren Schuldendienst gegenüber ihren Gläubigern aus der ersten Welt zu bedienen. Also die sollten endlich mal ihre Schulden abbezahlen. Und es wird dann geschildert, wozu das geführt hat. Diese Länder haben nämlich, weil sie devisenträchtige, weltmarkttaugliche Produkte herstellen mussten, um die Schulden zu bedienen, alle ihre natürlichen Ressourcen, alle ihr gesamtes Land eben auf solche Produkte hin ausgerichtet. Also sie haben Monokulturen eingerichtet für Produkte, mit denen sie Geld verdienen wollen, mussten, weil das hat ja zur Schuldenbedienung, sollte zur Schuldenbedienung beitragen. Und jetzt stellt man fest, in vielen dieser Länder kann eine ausreichende landwirtschaftliche Basis für die Ernährung des eigenen Volkes gar nicht mehr sichergestellt werden. Auch einen letzten Punkt will ich noch erwähnen, der auch immer wieder in den Zeitungen nachzulesen ist. Nämlich, es ist die Rede von den Rohstoff- und Hedgefonds, die mit ihren Spekulationen auf steigende Preise für Agrarprodukte jeder Sorte den Preis für diese extra noch einmal hochhebeln. Was man feststellen kann ist, ja offenbar ist die ganze Sphäre der landwirtschaftlichen Produktion auch eine Sphäre des Geschäfts, wo sich dann Hedgefonds und Rohstofffondsmanager durchaus etwas ausrechnen, um etwas dabei verdienen zu können. Die Konsequenz heißt, wenn die doch so geschätzten Hedgefonds und Rohstofffonds, immerhin eine kapitalkräftige Abteilung unseres tollen Finanzmarkts, wenn die ordentlich verdienen können, dann gibt es an anderen Orten der Welt eine Explosion des Hungers. So, jetzt habe ich das einfach nur mal erzählt, was in den Zeitungen drinsteht. Und man muss sich ja fragen, was soll man davon eigentlich halten? Irgendwie, das wirft ja alles viel mehr Rätsel auf, als dass es Antworten gibt. Und übrigens, wenn diese Wirkungsketten existieren, und das will ich auch gar nicht bestreiten, dann wirft es ja eigentlich gar kein gutes Licht auf den Weltmarkt und seine Gesetzmäßigkeiten. Bloß so, nämlich als eine Kritik an ihrem System des Produzierens und Verteilens von Gütern auf dem Weltmarkt, ist das Benamsen der diversen Ursachen auch nicht gemeint. Deshalb wollen wir jetzt an der Stelle mal eigentlich jetzt bucken? Wie kommt es denn eigentlich, dass es solche Wirkungsketten überhaupt geben kann?
Ja, wie kommt es, beziehungsweise vielleicht auch direkt so gesagt, den Ursachen, die du jetzt geschildert hast, Micke, den kann man ja tatsächlich was entnehmen. Also den verschiedenen Ursachen, wo in der Presse, aber mit so Formulierungen wie mehr Hunger durch besseres Essen, mehr Rätsel als Antworten aufgemacht werden, beziehungsweise den Berichten über die Preissteigerungen, lässt sich ja schon etwas entnehmen. Weil das steht fest, alle beschweren sich und machen die immensen Preissteigerungen, die nicht zu bezweifeln sind, zum Grund für den Hunger. Da sind sie ganz unermüdlich und listen alles auf, wie viel Prozent, 300% teurer ist der Reis geworden und so weiter. Da sind sie wirklich sehr emsig und berichten genauestens über die jeweiligen Erhöhungen. Der Witz ist nur der, diese Suche danach, wer bzw. was denn nun Schuld an der Höhe dieser Lebensmittelpreise hat, bzw. an diesen Preissteigerungen, unterstellt ja eins ganz selbstverständlich, nämlich, dass alles, was man braucht zum Essen, also auch die Handvoll Reis zum Überleben, seinen Preis hat. Das ist mal der erste Schluss, den ich jetzt hier ziehen will, dass all die, die sich über die Preissteigerungen beklagen, es offensichtlich für völlig normal halten, dass jedes Ding seinen Preis hat. Bloß, was heißt es? Das fragt in der Öffentlichkeit keiner mehr. Das ist kein Thema mehr. Das ist, wie gesagt, als nicht zu hinterfragende Selbstverständlichkeit abgehakt. Zu Unrecht, wie ich meine. Das Preisschild noch an der kleinsten Schüssel Reis ist immerhin erst einmal ein Stoppschild. Das ist ein Verbot für den Zugriff auf die benötigten Dinge, ein Ausschluss von selbst den elementarsten Sachen wie Brot und Butter oder Reis. Diesen Ausschluss kann man nur überwinden, also an diese notwendigen Lebensmittel kommt man nur dann ran, wenn man die Preise, die verlangt werden, auch zahlen kann. Das heißt, man muss über das dafür nötige Geld verfügen, sonst läuft nichts. Es geht, und das ist ehernes Gesetz in der Marktwirtschaft, bei der Produktion überhaupt eben nicht darum, nützliche Güter herzustellen. Deswegen geht es auch bei der Produktion von Lebensmitteln nicht um die Versorgung der Menschheit mit Essbarem. Also das Zeug wird nicht produziert, damit die Leute was zu essen haben. Es ist umgekehrt. Um an Brot, Fleisch, Reis und Mais zu kommen, muss man erst einmal über Geld verfügen und das Interesse derer, die diese Nahrungsmittel produzieren und mit den Nahrungsmitteln Geld verdienen wollen, bedienen. Das Interesse muss bedient werden. Man kann das auch so ausdrücken, wer seinen Hunger stillen will, der hat erst einmal das Gewinninteresse der Geschäftswelt, die diese Agrarprodukte produziert, zu stillen. Wenn den Menschen dafür das Geld fehlt, dann bleiben sie mit ihren Bedürfnissen auf der Strecke. Das kennt man übrigens auch hierzulande und nicht nur in Afrika. Ich sage nur das Stichwort Hartz IV. Anders gesagt, darauf wollte ich hinweisen, dass hier und heute jede Sache bis hin zu den elementaren Lebensmitteln mit einem Preisschild versehen ist, gibt eine klare Auskunft darüber, zu welchem Zweck alles produziert wird und auf die Märkte dieser Erde gelangt. Ganz schlicht, es soll ein Geschäft damit gemacht werden. Und mehr noch, die Produktion konsumierbarer Güter und der Handel mit ihnen findet nur dann statt, wenn sich ein Geschäft machen lässt. Also nicht die Preissteigerung und die Preiserhöhung ist das Problem, es ist der Preis, der die Leute von den nötigen Nahrungsmitteln trennt. Die Tatsache, dass die Lebensmittel als Geschäftsmittel produziert werden. Noch ein weiterer Punkt. Heutzutage, jeder weiß, wir leben im Zeitalter der Globalisierung und der freien Märkte, erblickt schon gleich gar kein Lebensmittel mehr das Licht der Welt, das nicht Resultat dieser geschäftlichen Kalkulation ist. Heute ist weltweit die Herstellung von Lebensmitteln komplett eine Frage kapitalistischer Anlageentscheidungen. Wo lohnt sich der Anbau von was? Wo lohnt sich welche Investition? Womit ist in welchem Rand und welchem Land und auf welchem Feld Rendite zu machen? Das sind eben auch bei der Produktion von Nahrungsmitteln die entscheidenden Fragen. Kleine Klammer, das war jetzt der Punkt, weswegen ich sage, heute im Zeitalter der Globalisierung. Das war nämlich nicht immer so. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die kapitalistisch führenden Nationen gerade wegen der Sicherstellung der Versorgung ihres nationalen Volkskörpers die Agrarproduktion nicht völlig dem freien Weltmarkt überlassen haben. Wie das damals ging und wie sich das jetzt, warum sie das heute anders sehen, das alles auszuführen, das sprengt heute den Rahmen. Jedenfalls ist festzuhalten, dass heutzutage dieser Stand erreicht ist. Die Bewirtschaftung der Natur zum Zwecke der Herstellung von Essbarem muss sich mit allen anderen geschäftsförderlichen Verwendungen der Natur vergleichen lassen. Da mag Raps für Biosprit mehr Gewinn versprechen als Getreide für Brot. Also wird Raps angebaut statt Getreide. Dann hat vielleicht das Auge noch eine Freude an den gelben Feldern, aber das war's dann auch. Vielleicht bringt auch die Installation von Windrädern mehr Gewinn als die Kuhherden auf der Wiese und so weiter. Das sind die Fragen, die sich die Geschäftswelt stellt und entsprechend handelt. Also auch in dieser Sphäre, in der Agrarproduktion, von der immerhin die Versorgung der Leute, also ihre unmittelbar physische Existenz, abhängt, wird auf Teufel komm raus kapitalistisch verfahren. Mit der Natur wird gemacht, was rentabel ist. So heißt die Devise. Die Rohstoffe für die Produkte und die Nahrungsmittel selber sind Spielball solcher Renditefragen. Und wenn alles eine Renditefrage ist, ist auch alles, der Migge hat schon darauf hingewiesen, also auch die Agrarsphäre Spekulationsobjekt für die Finanzwelt. Dann spekulieren eben Agrarkonzerne, Warenterminhändler und Hedgefonds auf die Preisentwicklungen in dieser Sphäre und tragen so auch ihren Teil zu den dann wieder beklagten, also öffentlich beklagten Preissteigerungen bei. Was ich sagen wollte ist, das sind die gültigen Rechnungsweisen des kapitalistischen Weltmarkts. Die sind es, die die Ursache für diese neue Sorte von Hunger abgeben und nicht die Steigerung der Preise. Man kann es auch so sagen, wer nichts gegen den Preis hat, der soll sich nicht darüber beschweren, dass Hedgefonds zur Erhöhung der Preise mit ihrer Spekulation dann beitragen.
Die Elisabeth hat ja gerade schon darauf hingewiesen, wie es eigentlich zu solchen Perversitäten kommt, dass irgendwo findet meinetwegen, das ist Licht in der Natur, findet eine zum Beispiel Dürre statt oder eine Überschwemmungskatastrophe. Und an anderen Stellen der Erde oder überhaupt steigen die Preise für Lebensmittel. Also wie kommt es eigentlich zu dieser Perversität? Oder die andere Geschichte. Es gibt eine erhöhte Nachfrage nach besserem Essen in China, in Brasilien, in Indien. Und da muss man ja immer sagen, eine zahlungskräftigere, eine größere zahlungsfähige Nachfrage existiert. Und schwupp wird das ausgenutzt von den Agrarkonzernen und den Warenhändlern dieser Erde, indem man sofort ein Geschäft wittert, nämlich man kann hier ein besseres Geschäft machen und auf dieses bessere Geschäft, das sich dann machen lässt, also weil man bessere Preise nehmen kann, setzen sich dann Spekulanten aller Couleur obendrauf und schließen Wetten ab darüber, ob nicht die Preise in folgenden Zeiträumen so und so wachsen. Und das ist ein kleiner Ausschnitt, ein minimaler natürlich nur, aber ein kleiner und sehr bezeichnender Ausschnitt darüber, wie der Weltmarkt heutzutage funktioniert. Die Ernährung der Menschheit ist ein bloßes Anhängsel kapitalistischer Produktion von Lebensmitteln und der Spekulation der Preise, die diese Lebensmittel haben bzw. bekommen. Politik und Öffentlichkeit sehen die Sache natürlich etwas anders als in diesem doch sehr ernüchternden Sinn. Da haben wir ja schon gesagt, die wollen, wenn sie sich über die Höhe der Preise echauffieren, die Preisform, die kapitalistische Formbestimmung, die allen Gebrauchsgütern und eben auch den Fressalien anhängen, nicht nass machen. Stattdessen wird einem in der Öffentlichkeit und von allen Politikern immer wieder das Kunststück geboten, den Hunger einerseits als Produkt der Globalisierung zu besprechen und dabei gleichzeitig das Movens der Globalisierung, nämlich die Konkurrenz weltweit agierender Geschäftemacher auf allen Ebenen sowie der Nationen, die diese Geschäftemacher beherbergen, um abstrakten, in Geld gemessenen Reichtum. Das ist der Grund der Movens der Globalisierung. Der wird zugleich als Grund des Überbordens von Hungerleidern aus der Schusslinie genommen. Übrig bleibt dabei dann eine recht willkürliche Aneinanderreihung verschiedenster Bedingungen für die Steigerung der Preise, die dann alle zusammengenommen in der naturwüchsigen Verkettung ungünstiger Umstände als Erklärungsmuster für den weltweiten Hunger münden. Wenn man nämlich erst einmal den Grund für den Hunger in die Höhe der Preise verlegt hat, dann bleibt auch nichts weiter über, als die Höhe der Preise tautologisch mit den Bedingungen ihres Anstiegs zu erklären. Es ist dann wenig überraschend, wenn lauter Lösungsmöglichkeiten sich anschließen und daran anschließend vorgestellt werden, wie über das Drehen an diesen Bedingungen wie Stellstrauben versucht werden kann und soll, die Preise für die Lebensmittel wieder auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Also da jagen sich dann die Vorschläge, dass es einem wundert. Die einen sagen, ja, dann erhöhen wir doch die Agrarproduktion, wir nehmen die Subventionen in der EU für die Flächenstilllegungen wieder zurück. Dann können wir doch hier in der EU wieder mehr produzieren und den Weltmarkt bedienen. Also die Nachfrage bedienen. Andere schlagen vor, man könnte doch mal einen ethischen, moralischen Kodex für Hedgefondshändler entwickeln, damit die bei ihren Spekulationen auch endlich mal ein Maß entwickeln, dass nicht so viele Leute dabei verhungern. Und natürlich gibt es zu jedem Vorschlag auch immer wieder die umgekehrte Variante der Beruhigung, die heißt dann, naja, vielleicht haben die hohen Preise ja auch etwas Gutes, nämlich dann lohnt sich ja wieder eine vermehrte landwirtschaftliche Produktion in der Europäischen Union. Die können dann wieder Folgendes machen, was sie aus Gründen, weil da nichts mehr zu verdienen waren, vernachlässigt haben, wieder in Gang setzen. Dann ist es doch endlich ein Geschäft für den deutschen Bauern. Oder, das grenzt dann eigentlich an Zynismus, muss man schon sagen, an bodenlosen Zynismus, die sagen, naja, wenn die Preise jetzt so hoch sind, dann lohnt es sich doch dann auch endlich mal wieder in den Ländern und Ländereien, die bisher alles brachgelegt haben, weil es sich für sie gar nicht lohnte, Lebensmittel zu produzieren, es gab ja alles so billig auf dem Weltmarkt, jetzt endlich wieder selber zu produzieren. dass dort alle Grundlagen einer Produktion zerstört worden sind, an das wird natürlich gar nicht gedacht, sondern hier wird einfach der Preis auf einmal wieder aus der Taufe gehoben als günstige Bedingung für die Fortsetzung, für die Neubelebung einer Agrarproduktion auf der ganzen Welt. Der Witz dabei ist, bei alledem soll es immer darum gehen, die Preise für die Lebensmittel überhaupt das Angebot herzustellen und die Preise für die Lebensmittel auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, nämlich ein Maß, mit dem der Gefahr für Wachstum, Armutsbekämpfung, Stabilität und Frieden in der Welt zu begegnen ist. Denn das ist das eigentliche, schon von uns öfter mal angesprochene Problem, was von allen, die das Hungerproblem, die Hungerkatastrophe besprechen, eigentlich gemeint ist.
Ja, wie der Migge schon sagt, Lösungsvorschläge gibt es zuhauf. Und das hat er jetzt ja auch schon ausgeführt, die fassen sich im Prinzip alle zusammen in die Preise, deren Steigerung ja als Ursache für diese neue aktuelle Hungersnot beklagt wird. Die Preise sollen sich wieder auf ein verträgliches Maß zurückschrauben lassen. Kann man auch so sagen, es soll wieder der Normalpreis für Lebensmittel gelten und der Normalhunger, den wir am Anfang der Sendung schon mal zum Gegenstand hatten, mit dem die Politiker ja schon seit 150 Jahren Kapitalismus ziemlich gut leben. Man kann diesen Vorschlägen allerdings jetzt auch entnehmen, dass sie dieser Hunger, mit dem sie es jetzt zu tun haben, nicht kalt lässt. Also alle Welt, ich meine jetzt die Politiker, nehmen in irgendeiner Form ja Stellung dazu. Es ist nämlich so, dass sie um diese eine praktische Erkenntnis weder die Politiker noch die Presse, die ja da auch immer sehr schnell dabei ist, nicht herumkommen. Ihr schöner Weltmarkt mit all seinen Gepflogenheiten, die sie so sehr schätzen, hat zu einem Zustand geführt, dass nicht nur ein paar hundert Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind, sondern Politik und Öffentlichkeit halten den Hunger für eine Bedrohung ganzer Staaten. Stellvertretend dafür haben wir den Strauß Kahn schon zitiert. Auch Wiczorek Zoll sieht darin eine Gefahr für Stabilität und Frieden. Die befürchten also, dass ihnen richtig ganze Teile ihrer Bevölkerung wegbrechen. Und damit hat ein Staat in der Tat ein Problem, weil immerhin handelt es sich beim Volk um seine menschliche Ressource. Das ist ja eigentlich das, was er benutzen will für die Reichtumsproduktion, für welche auch immer in seinem Land, agrarisch oder industriell. Also die Feststellung, die Sie gerade machen, ist, dass die Leute als lebende Verfügungsmasse dieser Herrschaften wegsterben. Das stört sie an diesem Hunger, an diesem Hungerausmaß. Oder aber die Leute zetteln Bürgerkriege an und bedrohen auf diese Weise die Existenz der Staaten. Haiti, das Beispiel haben wir ja schon erwähnt. Da ist immerhin schon die Regierung gestürzt. Ich will noch mal eine kleine Erinnerung machen. Solche Zustände, also dass Hungersnöte quasi Staaten bedrohen, das kennt man von früher. Solche Zustände galten eigentlich als überwunden. Früher kam das öfter vor, dass ganze Völker in ihrer physischen Existenz bedroht waren, weil es eine Missernte, eine Überschwemmung oder eine Dürreperiode gab. Das sind Katastrophen, wo man denkt, die gehören den vergangenen Jahrhunderten an. die stammen aus Zeiten, in denen die Landwirtschaft gerade noch nicht industrialisiert war. Da war die Versorgung der Leute tatsächlich von den sogenannten Launen der Natur abhängig. Deswegen hieß das ja auch Naturkatastrophe. Heutzutage, wo dank der Anwendung von Wissenschaft und Technik die Agrarproduktion von diesen natürlichen Schranken befreit ist, da ist es also nicht eine Dürreperiode, die eine Hungersnot oder die dann ein Volk dahinrafft. Heutzutage ist es nicht die Abhängigkeit von der Natur, sondern, das haben wir ja jetzt schon ausgeführt, es ist der Weltmarkt, es ist die Tatsache, dass die Preise als Lebensmittel produziert, als Geschäftsmittel produziert werden, die Lebensmittel als Geschäftsmittel produziert werden, und es sind diese gültigen kapitalistischen Rentabilitätsrechnungen, die zu der Hungerkatastrophe in diesem Ausmaß führen. Also nicht die Abhängigkeit von der Natur. Angesichts dieser Wirkungen, also Leute verhungern und oder rebellieren, sind jetzt auch einige der betroffenen Länder schon dazu übergegangen, diese vollständige Überantwortung der Ernährungsfrage ihres Volkes an die globalisierten Kapitalmärkte in Teilen wieder rückgängig zu machen. Die Staaten reagieren, sie verhängen Exportstopps für Grundnahrungsmittel, zum Beispiel in Asien gibt es schon für Reis, oder sie erlassen bzw. erhöhen die Einfuhrzölle, um der heimischen Produktion wieder auf die Beine zu helfen, weil sie eben der Meinung sind, dass sie diese Sorte von Hungeraufstand bzw. Wegsterben ihrer Bevölkerung, dass sie dem nicht einfach tatenlos zusehen können. Sie machen sich auf diese Weise sich also selber wieder als Staat zumindest zum Teil zuständig für eine Grundversorgung der Bevölkerung und überlassen das nicht bedingungslos dem Weltmarkt. Das heißt zugleich, sie überlassen es nicht einfach ohne Bedingungen der kapitalistischen Renditerechnung, ob zum Beispiel jetzt der Mais aus Asien, ob der dort angebaut wird bzw. exportiert wird, sondern die Staaten behalten sich damit diese Entscheidungen vor. Und spätestens da, also wenn sowas wie eine Regulierung der Märkte durch Exportzölle zum Beispiel eingeführt wird, spätestens dann ist in den imperialistischen Metropolen, also Berlin, Paris und so weiter, Brüssel, Washington und New York, endgültig Alarm angesagt. Darin sehen die nämlich Protektionismus und das ist ein Verstoß gegen die Freiheit. Stellvertretend für viele will ich noch einmal den Strauss-Kahn zitieren. Der IWF-Chef rief zu einer Anhebung der Agrarproduktion auf, um die wachsende Nachfrage insbesondere in China und Indien decken zu können. Zugleich warnte er vor der Versuchung des Protektionismus der größten Nahrungsmittelproduzenten. Ein Ausweg aus der Hungerkrise ist im Gegenteil die Ausweitung des internationalen Handels der Produktströme. Soweit Zitat. Also der sagt, ihr müsst genau so weitermachen mit dem freien Welthandel, was gerade zu dieser Hungerkatastrophe geführt hat. Was stößt dem auf, wenn er sagt, da machen sich Versuche des Protektionismus geltend? Was dem aufstößt ist, dass glatt einige Nationen angesichts der bei ihnen revoltierenden Massen eben auf die Idee verfallen, für Lebensmittel Zölle zu erheben, weil sie eben mit dem Umstand konfrontiert werden, dass nicht mehr nur unbeträchtliche, sondern wesentliche Teile ihres menschlichen Rohstoffs ihrer Herrschaft randalieren bzw. vor die Hunde gehen. Das stößt dem Strauss-Kahn auf. Klar, einerseits hat er Verständnis für solche Nöte einer Staatsgewalt. Er weiß ja, dass Stabilität, so ist nämlich die schönfärberische Formulierung dafür, dass Regierungen ihre Völker gefälligst ruhig zu halten haben, dass Stabilität die erste Forderung ist, die seine Institution an diese Staaten stellt. aber zugleich hebt er warnend den Zeigefinger, wenn sich solche Staatsgewalten den eingerichteten Produktströmen, also der Benutzung, durch die kompetenten Nationen entziehen wollen. Kompetent sind nämlich die potenten Nationen, also die, die so erfolgreich von der Globalisierung leben, und die machen ihr Recht auf die Freiheit der Märkte, also auf ihren Erfolg, geltend.
Gut, ein letztes, vielleicht als Fazit. Wir, die wir hier im Studio sitzen, wir haben keine Angebote zu machen in der Frage, wie man das Hungerproblem lösen könnte. Das ist nicht unsere Sache, weil wir uns auf jeden Fall eins ersparen wollen, auf der einen Seite moralisch zu betränen, dass es so viele Leute gibt, die sich nicht ernähren können und massenhaft verrecken, und dann auf der anderen Seite versuchen, genau mit den Mitteln, die die Leute in diese Situation gebracht haben, wieder zu dem zu verhelfen, dass sie ihre armselige Existenz weiterführen können. Also, das wollten wir beweisen, eine Kritik an den Zuständen, die den Hunger weltweit einschließen. An einer Kritik dieser Zustände kommt man nicht vorbei, man kommt einfach nicht vorbei an einer Kritik des Kapitalismus und des Weltmarkts, wenn man schon etwas gegen diese Zustände hat. Also nochmal, die Weltöffentlichkeit und allen voran die politischen Verwalter der imperialistischen Nationen und der Institutionen des Weltmarkts, die haben die neuerliche Hungerkatastrophe nicht nur konstatiert, sondern sie haben sie ausgerufen als, das ist jetzt ein Problem, um das man sich kümmern muss. Sie nehmen dieses Problem, das haben wir dem entnommen, sau ernst. Warum? Sehr zielstrebig haben sie nämlich diagnostiziert, dass im Hunger noch ganz andere Gefahren lauern, als dass ein paar Leute, ein paar Hungerleider krepieren. Deshalb nochmal ein Zitat von unserer famosen Entwicklungsministerin Wiczorek Zoll. Das Zitat heißt folgendermaßen: Ich betrachte die steigenden Lebensmittelpreise als eine Gefahr für Wachstum, Arbeitsbekämpfung, Stabilität und Frieden in der Welt. Dies sagte die Entwicklungshilfeministerin. Sie vertritt Deutschland im Entwicklungsausschuss der Weltbank und misst dem Problem große Sprengkraft zu. Der Anstieg bei Nahrungsmittelpreisen könnte die Sicherheit in der Welt gefährden. Soweit das Zitat. Ich glaube, das habe ich vom Spiegel online irgendwo gefunden. Das wirft nochmal das Licht, das wir jetzt schon öfter mal entdeckt haben, Licht auf das, was diese Damen und Herren eigentlich umtreibt. Der Hungertsunami, wie Sie das so schön nennen, wirft ein Weltkonjunktur- und ein Weltordnungsproblem auf. Die Märkte geraten durcheinander. Die Gefahr des Protektionismus droht. Staaten geraten an den Rand ihres politischen Ruins. Sie stehen am Rande von Bürgerkriegen. Und nicht zuletzt erwartet man, das ist ja in dem schönen Bild Tsunami ausgedrückt, dass uns eine Hungerwelle, also eine Welle von Hungernden überrollen kann, die in ihrer Alternativlosigkeit sich auf einmal aufmachen, um dann in hiesigen Gefilden endlich mal die Mittel zum Stillen ihres Hungers zu finden, die ihnen sonst nie geboten werden. Also, es gibt ein Weltkonjunktur- und ein Weltordnungsproblem, zumindest die Gefahr davon, und dem wollen sie begegnen. Von daher wird in den Metropolen der imperialistischen Nationen und in den Institutionen wie Weltbank, IWF und WTO genau registriert, was in den 33 oder mehr Krisenländern, die inzwischen existieren, passiert. Dass in vielen dieser Länder sich Armee und Polizei mit der Niederschlagung von Aufständen und Plünderungen beschäftigen, ein paar Leichen inklusive, wird da billigend abgenickt. Jedenfalls habe ich in diesem Rahmen noch nie gehört, dass irgendeiner schreit, Verletzung der Menschenwürde oder so etwas. Also das wird abgenickt und zugleich wird um die zukünftige Funktionalität dieser Länder für die Weltkonjunktur und die Weltordnung gefürchtet. Und genau weil sie daran nicht rütteln lassen wollen, geben sie sich an die Suche, wie man mit Hilfe des globalisierten Kapitalismus die Hungerkatastrophen, die er selber hervorgebracht hat, wieder einzudämmen. Insofern haben wir dazu keine Alternative zu bieten, also dafür haben wir keine, wir machen auch nicht den Vorwurf, das kann doch nicht funktionieren. Ja doch, das wird schon funktionieren, dass sie irgendwelche Mittel in Gang setzen, wie sie genau den Laden wieder so hinkriegen, dass er mit seinen normalen Hungerfiguren, ein paar hundert Millionen, sagt man immer, gehören schon dazu, unter Begleitung einer Welthungerhilfe und ähnlicher Organisationen wieder seinen Gang geht. Also, heute habe ich in der Zeitung gelesen, oder war es am Samstag, ich weiß es nicht, der Bush hat jetzt vorgeschlagen, die Mittel für die Welthungerhilfe um 700 Millionen Dollar zu erhöhen. Ja, das sind jetzt die Lösungen, die vorgeschlagen werden, nämlich genau an den Instituten, die schon immer für die Aufbewahrung der Hungernden zuständig waren, denen die Mittel zur Verfügung zu stellen, auf Basis erhöhter Preise ihrem alten Werk, nämlich der Almosenverteilung und der karitativen Versorgung des Hungers der Hungernden samt den Leichen nachzukommen. Dazu haben wir wirklich keine Alternative zu bieten.